ARD.
Ich denke, die Rolle des Chefs des Inlandsgeheimdienstes ist keine Sache von Vertrauen. Die Rolle des Shin Bet-Chefs ist es, die Aufgaben auszuführen, die ihm laut Sicherheitsbehördengesetz zugewiesen sind.
Der ehemalige Präsident des obersten israelischen Gerichts Barak zur Entlassung des Chefs des Inlandsgeheimdienstes in Israel. Eine vergleichbare Entscheidung hat es dort noch nicht gegeben. Wir sprechen gleich darüber.
Verteidigungsminister Katz kündigt ein härteres Vorgehen der Armee an. Falls die Hamas keine Geiseln mehr freilässt, soll Land besetzt werden.
Der EU-Gipfel in Brüssel bekräftigt die Unterstützung der Ukraine. Das tut er allerdings nur mit vagen Worten.
Alle Russen in Lettland sollen nur noch Lettisch sprechen. Darüber wird in der Bevölkerung gestritten. Hallo, ich bin Thorsten Lange.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. 3,5 Stunden hat Israels Kabinett heute Nacht getagt. Am Ende stand eine Entscheidung, mit der viele gerechnet haben. Der Chef des Inlandsgeheimdienstes, Ronen Bar, wird entlassen.
Einen solchen Schritt hat es noch nie gegeben in dem Land. Ministerpräsident Netanyahu hat sich also mal wieder durchgesetzt. Er hat die Entlassung nämlich beantragt und er hat es so begründet, er habe kein Vertrauen mehr in Ronen Bar. Und ein Vertrauensverhältnis zwischen Regierungschef und Geheimdienstleiter, das sei nun mal unerlässlich für die Führung eines Landes. Dahinter steckt aber noch etwas anderes, denn der Inlandsgeheimdienst ermittelt auch gegen Vertraute Netanyahus. Alles Weitere von unserem Nahost-Korrespondenten Julio Segador.
Es geht dabei um angebliche Geldzahlungen, die Netanyahus Berater vom Emirat Katar erhalten haben soll, um im Gegenzug das Image des Golfstaates in Israel zu verbessern. Der ehemalige Präsident des obersten israelischen Gerichtes, Aharon Barak, sieht in der beschlossenen Entlassung des Geheimdienstchefs ein von Netanyahu eingefädeltes politisches Manöver, um einen unliebsamen Kritiker loszuwerden. Netanyahus Begründung lässt Barak im TV-Sender Channel 12 nicht gelten.
Ich denke, die Rolle des Chefs des Inlandsgeheimdienstes ist keine Sache von Vertrauen. Die Rolle des Shin Bet-Chefs ist es, die Aufgaben auszuführen, die ihm laut Sicherheitsbehördengesetz zugewiesen sind und nicht, dass die politische Ebene, die ihn ernennt, Vertrauen in ihn hat. Der Rauschmiss von Ronen Bar ist für den früheren Gerichtspräsidenten Aharon Barak eine weitere rote Linie, die Netanyahu überschreitet. Eine von vielen, die nach seiner Meinung dazu beitragen, die Demokratie in Israel zu untergraben. Barak kommt angesichts der massiven Polarisierung in Israel zu einer drastischen Einschätzung. Wir sind sehr nah an einem Bürgerkrieg. Es gibt bereits einige rote Linien, die wir überschritten haben. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir dorthin gelangen. Mehrere Oppositionsparteien wollen inzwischen rechtlich gegen die Entlassung von Ronen Bar vorgehen. Sie haben gegen die Entscheidung des Kabinetts Berufung vor dem obersten Gericht eingelegt. Mit Erfolg. Das Gericht setzte die Entlassung vorerst aus und will zunächst die Kritiker der Entscheidung anhören.
Ein weiterer Beleg dafür, wie gespalten das Land ist. Auch im Gazastreifen wird weiter gekämpft und Verteidigungsminister Katz droht jetzt damit, dass die Armee noch härter vorgehen wird.
Er stellt der Hamas so eine Art Ultimatum. Wenn ihr keine Geiseln mehr freilasst, dann besetzen wir im Gazastreifen immer mehr Land. Je länger die Hamas sich weigere, Geiseln freizulassen, desto mehr Territorium werde sie an Israel verlieren. So wird Katz von seinem Büro zitiert. Er spricht auch von Sicherheitszonen, die Israel dauerhaft kontrollieren will. Also die Kämpfe sollen ausgeweitet werden. Eine Rückkehr zur Waffenruhe ist im Moment nicht in Sicht.
Ja, und heute Nacht hat nicht nur Israels Kabinett getagt, auch der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs ging bis in die Nachtstunden hinein. Eine der wichtigsten Fragen in Brüssel war, wie stark steht die EU hinter der Ukraine? Herausgekommen ist aber eigentlich recht wenig, oder?
Ja, so beurteilen das ebenfalls unsere Korrespondenten. Sabrina Fritz haben wir schon im Morgen-Podcast gehört. Und auch unser Brüssel-Korrespondent Thomas Spickhofen ist der Meinung, die Unterstützung hätte etwas entschiedener ausfallen können. Er äußerte sich am Mittag auf NDR Info zur Frage, was der Gipfel gebracht hat.
Ja, also wenn man auf Verteidigung und Ukraine guckt, in der Tat nicht viel, wenn es jedenfalls um konkrete Zahlen geht. Aber doch, wenn man darauf guckt, worüber man eigentlich diskutiert hat und ob man sich das vor ein paar Wochen oder Monaten noch hätte vorstellen können, dann sieht man so ein bisschen, in welcher Dynamik wir da gerade unterwegs sind. Ja, es bleibt am Ende in der Schlusserklärung nur sowas wie, man will die Ukraine weiter unterstützen und man will sich selbst verteidigungsfähiger machen, aufrüsten, nachrüsten, wie immer man das nennen will. Man will dabei stärker zusammenarbeiten und auch Tempo machen. Ja, das sind dann im Grunde die Kernergebnisse. Und wenn es ins Konkrete geht, ist es entweder vage oder es erkennbar noch ein schwieriger Weg.
Vor schwierigen Wochen steht die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas. Die wollte eigentlich erreichen, dass die Ukraine weitere 40 Milliarden Euro von den EU-Ländern erhält. Aber mit so viel Geld kann Kiew wohl nicht rechnen. Nochmal Thomas Spickhofen.
Das war in der Tat ernüchternd für Kaja Kallas. Diese 40 Milliarden schnurrten dann zu Beginn der Woche noch auf 5 Milliarden für Artilleriemunition zusammen. Mehr war es da nicht. Und auch da war die Bereitschaft unterschiedlich groß. Und in der Gipfelerklärung rausgekommen ist jetzt, dass sie eine weitere Unterstützung für die Ukraine auf freiwilliger Basis einsammeln soll, also quasi mit dem Klingelbeutel rumgeht. Das ist bitter für Kallas und zeigt eben, dass am Ende Treffen, wie die gerade erwähnten in London, Paris und so, wahrscheinlich doch eher zum Ergebnis führen. Das läuft dann unter der Flagge einer Koalition der Willigen.
Für die Ukraine gibt es heute immerhin gute Nachrichten aus Berlin. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat zusätzliche Hilfsgelder freigegeben. Wie viel Geld ist das denn eigentlich?
Für dieses Jahr gibt es zu den ohnehin geplanten Hilfen weitere 3 Milliarden Euro. Und für die kommenden 4 Jahre stellt Deutschland dann nochmal rund 8 Milliarden in Aussicht.
Europa und Einigkeit, das sind Begriffe, die nur schwer zusammenpassen. Aber in einem Punkt sind die 27 Staaten dann doch so ziemlich einer Meinung, nämlich, dass mehr Geld für Verteidigung ausgegeben werden muss.
Ja, dazu haben die Staats- und Regierungschefs festgehalten, dass die Verteidigungsbereitschaft Europas innerhalb der nächsten 5 Jahre maßgeblich erhöht werden muss. Deutschland hat in dieser Woche ja da schon einen entscheidenden Schritt getan. Nach dem Bundestag hat heute auch der Bundesrat zugestimmt, dass Verteidigungsausgaben ab einer bestimmten Summe von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Es gibt dann da also keine Begrenzung mehr. Wichtig ist jetzt, dass nicht jedes EU-Land für sich vorgeht, sondern dass die Europäer sich absprechen. Und dazu hat meine Kollegin Nina Zimmermann hier auf NDR Info mit dem norddeutschen Europaabgeordneten Niklas Herbst von der EVP-Fraktion gesprochen und ihn gefragt, warum Europa im internationalen Vergleich bei der Verteidigung eigentlich hinterherhinkt.
Weil wir hier insbesondere geprägt sind von nationalen Egoismen. Wir bestellen Kleinstserien bei der heimischen Industrie. Wir haben dadurch hohe Stückpreise. Wir haben eine schlechte logistische Versorgbarkeit. Wir haben nicht genug auch Einkaufsmacht gemeinsam. Und da müssen wir besser werden. Wir haben ja nun mal auch theoretisch einen Binnenmarkt, auch für Rüstungsgüter, der regelmäßig ausgehebelt wird. Wenn wir dort tatsächlich stärker am Markt orientiert beschaffen würden, dann könnten wir sehr viel mehr fürs Geld kriegen, das wir ausgeben.
Ich habe es eingangs gesagt, Sie fordern so einen europäischen Binnenmarkt für Verteidigung. Wie kann der denn aussehen? Das Ziel ist ja 2030, will man deutlich aufgerüstet haben und es sind halt keine 5 Jahre mehr.
In der Tat. Wir müssen dafür sorgen, dass wir bei den Dingen, die schnell beschafft werden können, stärker gemeinsam agieren, durch gemeinsame Beschaffung. Die Instrumente sind da auf europäischer Ebene durch Rüstungsagenturen und auch durch die Arbeit der Kommission. Und wenn die Europäische Kommission nur eins wirklich gut kann, dann ist es Wettbewerbspolitik und Binnenmarktregeln aufstellen. Das bedeutet aber auch, dass die Mitgliedstaaten mitmachen müssen, denn die bestellen ja einen Großteil der Waffensysteme. Und die müssen halt auch die eigenen Interessen, auch die Interessen des eigenen Wahlkreises hinten anstellen, des eigenen Wahlkreises, dann ist das möglich.
Würde es eigentlich dann auch bedeuten, dass man keine Abrams-Panzer, keine F-16 mehr aus amerikanischer Produktion kaufen würde? Eben auch mit dem Hintergrund, dass es ja schneller gehen müsste.
Ja, ich glaube schon, dass wir stärker auf eine eigene europäische rüstungsindustrielle Basis setzen müssen. Allerdings darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass das innerhalb von wenigen Jahren möglich ist und dass wir ganz auf transatlantische Kooperation verzichten können oder auch nur sollten. Wir geben deutlich weniger Geld für Forschung und Entwicklung aus. Das heißt, dass amerikanische Systeme den europäischen in wichtigen Bereichen immer noch überlegen sind. Da müssen wir Schritt für Schritt rankommen. Also ja, die Richtung ist richtig. Wir sollten aber nicht glauben, dass man mit einem rein Buy European oder mit einer vollständigen Entkopplung von den USA irgendwie in den nächsten Jahren vorankommt. Wir müssen da Schritt für Schritt vorangehen. Und natürlich wäre es das Beste, wenn wir auch mit einer neuen Regierung irgendwann in den USA auch wieder transatlantisch kooperieren können. Allerdings ist das natürlich derzeit alles sehr schwierig.
Ja, nochmal in die Ukraine. Gab es denn heute Nacht wieder Drohnenangriffe?
Ja, die gab es auch heute wieder. Heute Nacht wurde die Hafenstadt Odessa beschossen. Der Rundfunk berichtet von 15 Explosionen in der Stadt. Mehrere Bewohner wurden verletzt und es fiel auch wieder der Strom aus. Russland wiederum wirft der Ukraine vor, eine große Gaspumpstation in Sucha im Gebiet Kursk in die Luft gesprengt zu haben. Der Stabschef des ukrainischen Präsidenten bestreitet allerdings, dass sein Land dafür verantwortlich ist.
Der Sicherheitsberater von Präsident Putin, Sergei Shoigu, ist heute nach Nordkorea gereist. Was weiß man darüber?
Ja, nicht viel mehr, als dass er in Pjöngjang den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un getroffen hat und ihm eine Botschaft von Putin übermittelt hat. Das teilte nämlich die russische Nachrichtenagentur TASS mit. Wie die Botschaft konkret lautet und was die beiden genau besprochen haben, das sagt die Agentur aber nicht. Nordkorea, das ist ja bekannt, hat Soldaten nach Russland geschickt, die auch im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden. Und es liefert auch Waffen an Russland. Wie es jetzt da weitergeht, müssen wir mal abwarten.
Ja, kommen wir jetzt noch zu einem ganz anderen Thema. Lettland, eines der drei baltischen Länder, ist bekanntlich seit dem Ende der Sowjetunion, also mittlerweile seit mehr als 30 Jahren, ein unabhängiger Staat. Die meisten Menschen dort sprechen Lettisch, aber längst nicht alle.
Ungefähr ein Viertel der Bevölkerung spricht Russisch. Das sind nicht nur Russen, sondern auch Bürger der ehemaligen Sowjetunion, die keinen russischen Pass haben. Es sind Ukrainer oder Belarussen. Die Regierung macht schon seit mehreren Jahren Druck, dass diese Menschen auch Lettisch lernen, damit das Land zusammenwächst. Aber das ist für einige gar nicht so einfach. Julia Weschenbach berichtet über den Sprachenstreit in Lettland.
Daugavpils liegt ganz im Südosten Lettlands, einen Steinwurf von der belarussischen Grenze entfernt. Wer hier kein Russisch kann, ist aufgeschmissen. Die Stadt gilt als Hochburg der russischsprachigen Minderheit. Natalia Palczewska lebt hier schon lange. Auch die 44-Jährige spricht nur Russisch. Dabei würde sie gern Lettisch lernen, erzählt sie. Hier in Daugavpils gibt es sehr wenige Möglichkeiten, mit jemandem auf Lettisch zu kommunizieren. Und wenn ich mal jemanden am Telefon habe, der Lettisch spricht, habe ich gleich Hemmungen, weil ich nicht weiß, wie ich mich ausdrücken soll. Genau das ist der lettischen Regierung ein Dorn im Auge. Rund ein Viertel der Bevölkerung gehört zur russischsprachigen Minderheit. Seit Russlands Invasion in der Ukraine ist die Skepsis dem Russischen gegenüber gewachsen. Lettland versucht, die Sprache aus dem Alltag zu verdrängen. Menschen mit nur einem russischen Pass müssen Lettisch-Sprachtests machen, um im Land bleiben zu dürfen. In den Schulen verschwindet Russisch vom Lehrplan und ab 2026 soll das öffentlich-rechtliche Radio keine russischsprachigen Sendungen mehr anbieten. Der lettische Politologe Nils Muižnieks erklärt die Strategie so. Die Idee dahinter ist, dass man auf lange Sicht größere Einheit schaffen will. Dass man Parallelgesellschaften verhindert, indem man sicherstellt, dass jeder mindestens etwas Lettisch spricht. Aber auf kurze Sicht führt es natürlich zu Spannungen. Jahrzehntelang hat die Regierung Russisch akzeptiert. Jetzt will sie härter durchgreifen. Dadurch fühlen sich viele Russischsprachige überrumpelt und diskriminiert. Für viele, etwa in Daugavpils, ist Lettisch eine große Hürde. Aber die Sprache zu lernen sei für die Menschen in ihrer Region nötig, damit die Gesellschaft zusammenwachse, meint Natalia Palczewska. Alle Seiten müssen sich bemühen, damit es zu einer Integration und nicht zu einer Spaltung kommt. Hier die Letten, die in ihrem eigenen Saft schmoren, da die Russischsprachigen, die in ihrem eigenen Saft schmoren. Wir leben in ein und demselben wunderbaren Land. Deshalb müssen wir uns darum bemühen, dass alles ruhig und nachbarschaftlich ist. Mit Gleichgesinnten hat Palczewska in ihrer Heimatstadt das Medium Chaika gegründet. Das Ziel, auf Russisch faktenbasiert zu informieren. In Daugavpils ist die russische Propaganda sehr stark. Viele Menschen wollen Informationen auf Russisch bekommen, aber es gibt sehr wenige alternative Quellen. Über Satellitenschüsseln oder das Internet bekommen sie Infos von unseren großen Nachbarn Russland und Belarus. Für ihre Arbeit werde Palczewska oft angefeindet, erzählt sie. Auch finanzielle Unterstützung zu bekommen, ist für das russischsprachige Medium schwierig. Doch aufgeben kommt für Palczewska nicht in Frage. Die russische Sprache aus den Medien zu verdrängen, hält sie für die falsche Strategie. Denn ohne unabhängige Nachrichten auf Russisch, fürchtet sie, werde man die Bevölkerung der russischen Propaganda ausliefern.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Michael Hafke, bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der Nachrichtenredaktion.
Danke fürs Zuhören und tschüss.